Alle reden über die Stadt der Zukunft oder über die Zukunft der Stadt, aber kaum jemand fängt konsequent an, die zu bauen.
Eine neue Folge Das Gleiche in Grün, heute mit einem echten Veteran, muss man wohl sagen, im Bereich Nachhaltigkeit und Logistik. Gerd Seber von DPD ist zu Gast, ihr habt ihn gerade schon gehört. Er ist Senior Expert Sustainability und schon seit 20 Jahren für DPD zum Thema Nachhaltigkeit unterwegs. Dementsprechend wollten wir von ihm zunächst mal wissen, wie er die Entwicklung des Themas wahrnimmt, wie sich seine Rolle verändert hat, was overrated ist, was underrated ist aus seiner Sicht. Und wo eigentlich die größten ungelösten Baustellen im CAP-Bereich liegen. Wir sprechen auch über die konkreten Ziele von DPD, fokussieren vor allem die letzte Meile, denn das ist ein Thema, das wir hier im Podcast bisher sträflich vernachlässigt haben. Ganz am Ende fragen wir Gerd dann noch nach hilfreichen Tipps für neue Nachhaltigkeitsverantwortliche, also ein ganz großer Strauß an Themen und sicher auch interessant, wenn man selbst nicht in der CAP-Branche aktiv ist. Genug geredet, Vorhang auf für unseren heutigen Gast.
Moin, Gerd.
Ja, moin, Timo.
Kannst du uns zum Einstieg einfach mal dich vorstellen, wer du bist und was du machst?
Ja, ich bin der Gerd Seber, arbeite bei DPD, bin dort Senior Expert Sustainability und bin somit zuständig für die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele der Geopost Group in Deutschland.
Sehr schön. Und eine weiterführende Frage: Was macht dir denn an deinem Job am meisten Spaß?
Dass er so vielseitig ist. Also Nachhaltigkeit, wenn man es richtig macht, betrifft ja fast alle Prozesse und alle Fachbereiche. Und ich bin somit nicht unbedingt auf ein spezifisches Fachthema und das Tagesgeschäft festgelegt, sondern darf mich mit allen Fachbereichen, mit allen Kollegen, Kolleginnen auseinandersetzen, mit denen gemeinsam Dinge auf die Straße und ins reale Leben bringen. Und das macht schon sehr viel Spaß.
Wir haben den CAP-Bereich in den bisher 70 Folgen fast sträflich vernachlässigt. Deswegen sind wir froh, dass wir jetzt endlich jemanden da haben. Magst du uns darum so ein bisschen einmal aufmalen, was sind so aus deiner Sicht die Nachhaltigkeitsherausforderungen in der CAP-Branche insgesamt und jetzt vielleicht bei DPD im Speziellen, weil die Geschäftsmodelle ja schon ein bisschen unterschiedlich sind?
Ich glaube, die Nachhaltigkeit kommt ja ein bisschen daher, dass es am Anfang so ein Hygienefaktor war, von bestimmten Unternehmen nochmal so das Tüpfelchen draufzulegen, sich vom Wettbewerb, vom Markt irgendwo zu differenzieren. Und das ist es nicht mehr, sondern es hat schon wirklich an Wertigkeit gewonnen. Und jetzt sind wir als CAP-Branche natürlich, also finden in der Wahrnehmung, gerade in der öffentlichen Wahrnehmung, eigentlich sehr stark auf der letzten Meile statt. Also wir sind die mit den Autos in den Innenstädten in zweiter Reihe parken und die überall hinfahren, wo man sie eigentlich vermeintlich nicht haben will. Und das Ganze noch ja eben sehr präsent mit Logo drauf und allem. Und das im Kontext der Nachhaltigkeit ist dann natürlich wirklich eine Herausforderung. Also wir sind auf der Straße. Straße heißt Straßenverkehr, heißt Emissionen, heißt Lärm, heißt Einfahrt in Innenstädte. Das ist unser Business. Es steht also und stand die Herausforderung, das nachhaltiger zu tun, ohne natürlich das komplette Geschäftsmodell über den Haufen zu werfen. Und das ist tatsächlich immer wieder spannend. Und Uns treiben da eigentlich drei Dinge. Also wir sind Dienstleister. Uns treiben deshalb in erster Linie erstmal unsere Kunden, die mehr und mehr das Thema für sich entdecken und mehr für sich sagen, wir wollen aber, dass ihr das Gleiche tut, was ihr gut könnt. Aber tut's doch bitte nachhaltiger, tut's bitte ohne Emissionen, tut's bitte in der Form, wie wir das wollen. Und begleitet uns da auf dem Weg, den wir als Kunde vorhaben, als unser Dienstleister. Dann ist es natürlich auch ein großes Thema im gesamten Markt. Alle Unternehmen aus unserer Branche müssen sich damit beschäftigen, tun das auch mit unterschiedlichen Reifegraden. Und die dritte Seite, die man auch nicht ganz vergessen darf, wir sind in den Städten und von da kommt natürlich sehr viel Regulierung. Und auch da gab es ja vor ein paar Jahren diesen Hype mit Luftreinhaltung, mit Messstellen an allen möglichen Straßen, mit Busspuren, die irgendwie zu Ökospuren gemacht wurden und so weiter. Das sind natürlich Themen, die uns in der täglichen Zustellung in unserem Tagesgeschäft betreffen und da auch natürlich dazu bringen und dazu motivieren, auch da natürlich die Dinge anders zu tun, als wir das vielleicht vor 30, 40 Jahren getan haben. Und das ist kein Widerspruch, es ist aber durchaus eine Herausforderung.
Jetzt hast du, das ist im Vorfeld auch schon natürlich aufgefallen, eine gewisse Erfahrung an Jahren schon in der, nicht nur in der Branche, in der CAP-Branche, sondern eben auch in dem, was du tust. Da wollen wir auch ein Stück weit von partizipieren. Mal ganz global galaktisch reingefragt, aufgrund der Erfahrung, die du gesammelt hast und aufgrund der Jahre, die du das gesamte Thema Nachhaltigkeit eigentlich schon observierst und auch beackerst. Gib uns doch mal so einen Überblick darüber, was du so über die letzten, ich sage jetzt einfach mal 20 Jahre wahrgenommen hast. Was hat sich so ein bisschen verändert? Gibt es irgendwelche Wellen, die immer wiederkehren? Gib uns mal ein bisschen Einblick in deine Erfahrung.
Also Wellen gibt es tatsächlich zwei, die mir so aufgefallen sind, wenn ich so jetzt drüber nachdenke. Aber vielleicht mal kurz die Reise zu schildern, die ich da durchlaufen habe. Also es fing an mit, ja, wir wollen Dinge besser tun, nachhaltiger tun, grüner tun. Ich sage jetzt bewusst mal grüner tun als bisher. Was heißt denn das für uns so? Also was machen wir im Unternehmen eigentlich? An welchen Stellen können wir da ansetzen? Und das wurde relativ schnell ziemlich groß im Unternehmen, aber es war wirklich so ein müssen wir halt nebenher machen Thema. Dann kamen allerdings überraschenderweise nach schon relativ kurzer Zeit die ersten Kunden, die gesagt haben, Mensch, wir sind auf dem gleichen Trip, wir wollen das Ganze nur ein bisschen messbarer machen. Sagt uns doch mal, was kommt denn dabei raus bei dem, was ihr tut? Und da kam schon relativ früh, das war so 2008, 2009, kam das Thema CO2-Bilanz oder CO2-Kalkulation auf. Wir haben damals auch tatsächlich maßgeblich einen großen Kunden getrieben, einen CO2-Kalkulator versucht extern zu entwickeln, war gar nicht so einfach, weil das war parallel zum Entstehen von irgendwelchen Normen, die das dann ja irgendwann beschrieben. Und da haben wir also die Reise von Anfang an sozusagen mitgemacht. Das verschwand dann relativ schnell wieder, weil erstaunlicherweise auch die Kunden gemerkt haben, oh, sehr schwierig. Aber parallel hatten wir eben die Chance, an der Stelle dann uns für unser Geschäft, für die Logistikbranche rauszupicken. Ja, was sind denn die großen Brocken? Was sind denn die großen Hebel, an denen wir ansetzen müssen? Und es ist ja wenig überraschend, der Transport. Und da dann wirklich zu schauen, okay, wir müssen erstmal messen, bevor wir uns mit irgendwas beschäftigen können. Und da ist dann im Konzern auch das Umweltreporting entstanden. Wir haben parallel in Deutschland noch eine ISO 14001-Zertifizierung durchlaufen. Und das war so quasi erstmal die Messgrößen und die Tools und die Systeme zu schaffen, um dann zu sagen, wir können eben auch den Fortschritt messen. Wir wurschteln da nicht vor uns hin und tun Dinge und keiner merkt es, sondern wir können auch wirklich einen klaren Weg aufzeigen und einen klaren Progress aufzeigen. Und dann kam aber auch wirklich von allen Seiten, und zwar aus all diesen drei Richtungen, die ich eben genannt habe, kamen dann aber auch relativ schnell die Wünsche und die Anforderungen. Ja, also Kunden haben gesagt, ja klar, schön, dass ihr jetzt gemessen habt, jetzt werdet besser. In Städten kam dann auch vor schon einer Weile, aber gar nicht so lange her, diese ganze Dieseldiskussion, also Dieselgate, ne, damit verglichen, Luftreinhaltung, diese ganzen Themen, die uns dann auch nochmal aufgezeigt haben, ja, das ist nicht ganz umsonst, was wir da tun, sondern das betrifft uns und da müssen wir uns auch weiterentwickeln, wenn wir unser Geschäft weiter so durchführen wollen, wie wir das halt müssen und tun. Und Städte und Regulierung kamen dann relativ auch schnell auf den Plan und haben gesagt so, also wir haben klare Ziele, da seid ihr Teil von, wir erwarten von euch, dass ihr auch in vielen Fällen vorangeht. Also so widersprüchlich, wie das erstmal klingt mit Logistik und Nachhaltigkeit, kommen erstaunlicherweise Städte und Stadtverantwortliche genau von der Seite und sagen, naja, auf den Individualverkehr versuchen wir auch Einfluss zu nehmen. Das ist aber viel schwieriger, weil es viel mehr Akteure sind. Ihr seid nur die fünf Großen in Deutschland. Wir erwarten von euch, dass ihr da vorangeht. Und so wuchsen tatsächlich mit der Entwicklung des Themas auch die Herausforderungen, aber natürlich auch irgendwo die Möglichkeiten, die Fähigkeiten und die Kenntnisse. Und so hat sich das Ganze entwickelt. Und ich glaube, aktuell ist die Diskussion schon wieder auf einem neuen Level. Also Städte kommen jetzt wieder, aber auch die haben natürlich dazu gelernt. Also die sind ein bisschen klarer geworden in den Vorstellungen, aber auch in dem Wissen um die Möglichkeiten. Also wir können nicht einfach aus der Innenstadt verschwinden, weil wir sind Teil von funktionierenden Innenstädten oder von funktionierenden Städten und auch ein wichtiger Teil. Aber vielleicht kann man die Dinge ja so tun, dass es für beide Seiten in die richtige Richtung geht. Und das ist gerade die Diskussion, die jetzt stattfindet, die ich gut finde, weil die einfach produktiver ist als vorher dieses pure, ihr müsst das tun, ihr müsst da weg, ihr dürft da nicht mehr hin, sondern jetzt suchen wir wirklich gemeinsam nach Lösungen. Und das finde ich schon ganz gut. Und das ist so eine Art Erwachsenwerden des Themas vielleicht auch.
Gibt es denn, wenn du jetzt gerade schon beschrieben hast, dass sind jetzt gute Debatten, die jetzt vielleicht ein bisschen professioneller geführt werden, nach einer gewissen, ich nenne das immer Vorwärts-Irren-Zeit, ne, so ein bisschen iterativ daran arbeiten und daran wachsen. Gibt es denn auf der anderen Seite auch wiederkehrende Themen, wo du dir denkst, boah, nicht schon wieder? Jetzt gar nicht so auf DPD bezogen, sondern einfach global, galaktisch?
Ja. Naja, ich habe schon darauf gewartet, dass das Thema ansprichst, aber dann spreche ich es von mir an. Also ich finde das Thema diese doch teilweise sehr dogmatische Fokussierung auf Lastenradzustellungen ist ein Thema, die immer wieder kommt oder eigentlich die ganze Zeit mitläuft, aber mal stärker, mal schwächer wurde. Und ich glaube, da sind auch in dieser Phase, als es so ein vor sich hin Tasten war, was ist denn eigentlich Nachhaltigkeit, was kann ich eigentlich tun, was sind die Möglichkeiten? In der Phase wurde das Thema relativ schnell besetzt, ja, durch ein großes Programm, das es in Deutschland gab, auch vom DLR damals mit unterstützt. Und dieses Ich ersetze ein Auto, wo diese paar Handvoll Lastenräder getestet wurden. Das ist auch alles richtig, das ist auch alles gut und ist auch Teil der Lösung. Aber es ist in einem industriellen und so groß skalierten Maßstab, wie die CAP-Unternehmen unterwegs sind, kann es nicht die einzige Lösung sein. Aber gerade in der Diskussion mit Städten war es eine Zeit lang irgendwie immer wieder die einzige Lösung, die eigentlich gewünscht wurde, worauf auch Förderprogramme ausgerichtet waren, worauf auch tatsächlich Projekte ausgerichtet sein mussten, damit sie stattfinden durften. Und das finde ich allein einfach zu kurz gesprungen, weil das wirklich bei weitem nicht die komplette Lieferkette selbst auf der letzten Meile abdecken kann und das auch nicht im Sinne der Städte sein kann. Und also das ist ein Thema, das immer wiederkehrt, wo ich mir denke, lasst uns das mal als Teil der Lösung sehen, aber lasst doch auch die anderen Teile der Lösung mal ernsthaft besprechen und schauen, wie finden wir da zusammen. Und da rede ich eben von erstmal Ladezonen, um das Verkehrsthema in den Griff zu kriegen. Da rede ich von natürlich Elektrifizierung, aber auch der Innenstädte, damit wir elektrisch noch, ich sag mal, sorgloser unterwegs sein können. Sorglos im Sinne von, naja, Ladesäulen gibt es, auch die für Transporter geeignet sind, was auch ein sehr wichtiges Thema ist. Und lasst uns reden über vielleicht Gebiete, die mit Fahrzeugen geordnet befahren werden können, aber diese Fahrzeuge müssen nicht zwingend auf dem Fahrrad basieren. Und ich glaube, das sind so Lösungen, zu denen wir im Sinne einer zukunftsfähigen Innenstadt finden müssen. Und mir dreht sich da die Diskussion manchmal immer wieder um die gleichen Themen, die aber nie zu einem lange tragfähigen Ende kommen.
Das sind jetzt ja so, ist die Lösungsbasis quasi, und du hast eine Frage beantwortet, die ich hatte, ohne sie zu kennen, so underrated, overrated. Also wir halten fest, vielleicht ein bisschen zugespitzt, Lastenfahrräder overrated, vielleicht Haltezonen und gesamtinfrastrukturelle Maßnahmen ein bisschen underrated noch oder zu wenig Aufmerksamkeit?
Könnte ich so unterschreiben, bei underrated würde ich noch mit reinpacken, das ganze Thema Zufahrtsregulierung der Innenstadtbereiche. Weil natürlich ist das wichtig und natürlich verstehe ich den Ansatz, dass man nicht möchte, dass große Fahrzeuge, und wir reden ja von Transportern bis 7,5 Tonnen, die da teilweise unterwegs sind, dass große Fahrzeuge zeitgleich mit Fußgängern in Fußgängerzonen unterwegs sind. Völlig verständlich. Aber auf der anderen Seite, was öfter passiert ist, dass Städte in ihren Planungen, in ihren Betrachtungen ihres Wirkgebietes, also der Stadt, Mobilität und Logistik vermischen. So, Mobilität hat den Vorteil, derjenige, der mobil sein möchte, der hat aber noch in der Regel zwei Füße oder wenn nicht, dann einen Rollstuhl oder was auch immer und kann sich ein Stück weit selbst bewegen. Das tut das Paket von alleine erstmal nicht. Das heißt, das Paket muss dorthin gebracht werden, wo es denn hin muss und das in größeren Mengen. Und da muss ich eben in den Innenstädten von dem bestehenden Lieferbedarf ausgehen und versuchen, gemeinsam dafür die effizienteste, weil wir alle müssen wirtschaftlich denken, aber auch die verträglichste Lösung zu finden. Und die verträglichste Lösung kann nicht sein, die Zeitfenster so zu legen, dass noch mehr Fahrzeuge in diesen Bereich rein müssen, um in dem sehr kurzen Zeitfenster die Arbeit erledigen zu können, als eigentlich nötig. Und das ist was ich immer wieder im Kreis dreht. Leider dreht sich auch dieser Teil der Diskussion immer wieder im Kreis, weil da natürlich das bei Städten erstmal aus deren Sicht natürlich in die ganz falsche Richtung geht. Die wollen ja Verkehr reduzieren und reduzieren heißt aus Sicht einer Stadt, naja, ich habe ihn so kurz wie möglich. Aber man kann auch Verkehr reduzieren, indem man sagt, die einfache Rechnung, bevor drei Fahrzeuge dort reinfahren müssen, um den Workload von 3 Arbeitsstunden zu leisten, kann ich doch auch ein Fahrzeug 3 Stunden dort reinlassen. Da muss ich natürlich drüber reden, wo darf sich dieses Fahrzeug bewegen? Wie darf sich dieses Fahrzeug bewegen? Habe ich definierte Haltepunkte? Habe ich definierte Fahrtrouten durch so eine Innenstadt? Das sind ja alles Themen, über die wir durchaus bereit sind zu reden. Aber die Betrachtung ist halt 3 Fahrzeuge oder 1 Fahrzeug. Und über solche Sachen müssen wir reden. Und das tue ich auch immer wieder. Aber das kehrt leider auch immer wieder, die Diskussion.
Ich will das nochmal aufgreifen, weil das ist ein ganz interessanter Punkt eigentlich, den ich mir selber öfters mal als Frage stelle, wie die Zusammenarbeit aussieht zwischen, ich sage jetzt mal einfach Industrie, jetzt in dem Fall die Logistik, und eben Stadtplanung an der Stelle. Also du hast schon gesagt, du redest darüber, verstehe ich. Aber auf der anderen Seite höre ich aber auch daraus, dass wenn es um Städteplanung geht, dann eine bessere Zusammenarbeit halt im Dialog entstehen müssen mit Stadtplanung. Ne? Du sagtest das gerade, ich habe mir das schon aufgeschrieben. Ne? Mobilität nicht mit Logistik verwechseln oder mit Transport. Sind zwei verschiedene Themen. Würdest du dir einfach jetzt auch ein Stück weit in die Zukunft gesprochen mehr Debatte darüber wünschen, wie die Zukunft der Stadt halt aussehen kann? Auf der einen Seite eben, wie die Stadt aussieht und auf der anderen Seite dann eben mit deiner Expertise oder mit eurer Expertise, wie die Logistik in der Stadt halt aussehen kann?
Unbedingt, weil, also du hast jetzt gerade das Wort gebracht oder den Slogan, den ich sonst auch gebracht hätte. Also alle reden über die Stadt der Zukunft oder über die Zukunft der Stadt, aber kaum jemand fängt konsequent an, die zu bauen. Und wenn wir über Stadtplanung, Stadtentwicklung reden, dann reden wir ja über Zeiträume von 5 Jahren, 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren. Also es werden auch gern Vergleiche gezogen, gerade mit Blick auf uns als Branche, wenn es darum geht, wie denn Innenstadtlogistik aussehen kann. Da werden dann Vergleiche gezogen zu Stockholm und zu den holländischen Städten oder zu kleineren Städten Südfrankreich, wo es Lösungen gibt, die aber aus einer ganz anderen städtebaulichen Entwicklung und aus einer ganz anderen Stadtplanung erwachsen sind. Ja? Zum einen, weil ich mit großen Fahrzeugen, gerade Südfrankreich, Italien, teilweise gar nicht dorthin komme, wo ich hin möchte. Ja? Weil das geht baulich einfach nicht und dann brauche ich kleinere Fahrzeuge. Teilweise, weil Städte wie eben gerade in den Nordics oder auch in Benelux schon seit Jahren auf andere Fahrzeugkonzepte hin ihre Städte gebaut haben. Ja, so Beispiel Lastenräder in Holland, da gibt es halt Radwege, das sind Highways im Vergleich zu manchen Radwegen hier. Und dann fallen solche Lösungen natürlich auf einen ganz anderen Boden. Aber um sowas zu haben und um sowas dann flächendeckend als Lösung fordern und dann eben auch umsetzen zu können, braucht es einfach Vorlauf und geordneten Vorlauf. Und die Schwierigkeit, die Städte haben, sind natürlich, ein Stück weit geht so einem Verantwortlichen in der Stadtverwaltung für so ein Thema so wie dir. Ja, du siehst da ein Cap-Fahrzeug stehen und guckst vielleicht sogar noch mal rein und denkst so, der ist aber halb leer und der steht jetzt hier in der zweiten Reihe. Muss das denn sein? Was an der Stelle natürlich nicht präsent ist, ist, als der losgefahren ist morgens, war der voll. Das ist mal Punkt 1. Und Punkt 2, der steht deshalb in der zweiten Reihe, weil er gar keine andere Chance hat. Und dann fehlen natürlich auch um das Thema insgesamt zu bewerten, teilweise Zahlen. Das höre ich auch immer wieder von den Städten, dass die sagen, nee, wir wissen ja gar nicht, wie viel Lieferaufkommen habt ihr denn? Und wir haben da ja gar keine Zahlen, gar keine Erfahrung drüber. Die könnten Sie gern von uns erfragen. Sie dürfen uns nicht in einen Raum setzen und jetzt gegenseitig die Zahlen auf den Tisch legen. Aber es gibt immer wieder Hochschulen, Institute, die Fraunhofers dieser Welt, die solche Sachen ja als Dritter, Unabhängiger moderieren und mischen und anonymisieren können. Also die Zahlen zu bekommen wäre nicht schwer. Aber wenn ich die Zahlen dann habe, dann dürfte ziemlich sicher eben manches auch zutage treten, dass vielleicht das Lastenrad gerade in den Bereichen, in denen die Stadt das möchte, nämlich Innenstadt, Fußgängerzone, einfach nicht die Lösung ist, weil die Mengen dazu nicht passen. In anderen Gebieten kann das sehr gut passen. Aber diese Transparenz zu haben, heißt ja dann, dass ich mir für Innenstadt was anderes einfallen lassen muss. Und irgendwie haben wir diese Schwelle nur in sehr wenigen Städten bis jetzt übersprungen, dass es dann wirklich mal in eine konkrete, zahlenbasierte, datenbasierte Betrachtung ging, okay, das ist das Vorhandene, was getan werden muss. Das sind die vorhandenen örtlichen Gegebenheiten, Stand heute. Ja. Und wenn ich nicht erst in 20 Jahren eine andere Lösung haben will, dann kann ich heute das tun. Dann kann ich aber dahin arbeiten, damit es vielleicht in 20 Jahren dann so und so anders, besser, wie gewünscht läuft. Aber das ist halt ein Prozess, den man gemeinsam konzipieren und dann sicherlich auch konsequent verfolgen muss, in beide Richtungen. Also sowohl als Stadt als eben auch als Unternehmen, weil bei uns tut sich Veränderung ja auch nicht von heute auf morgen. Auch wir müssen ja darauf hinarbeiten.
Sehr wenig Städte, hast du gesagt. Das heißt also nicht null. Wer macht das denn vernünftig aus deiner
Sicht? Es sind nicht null. Also so rein zahlenbasiert. Es gibt immer wieder Papers dazu, Studien, die dann irgendwie am Ende rauskommen. Aber mit einer Studie ist ja noch nichts bewegt worden. Es ist ja dann nur eine Anleitung für den, der was tun möchte. Und da gab es schon einige gerade hier. Also ich sitze ja in der Nähe von Düsseldorf. Gerade hier so im Ruhrgebiet, Rheinland, gibt es ja auch Hochschulen, die sich also auf solche Themen spezialisieren und die da auch eine hohe Expertise haben, gar keine Frage. Es gibt aber Städte, und mein Paradebeispiel aktuell ist noch Frankfurt. Ich sage gleich, warum noch. Also Frankfurt am Main, die haben ja so ein Konzept gemacht, wie sie diese Innenstadt in diesem inneren Ring aufteilen möchten. Da wirklich Transitverkehr, also Fahrzeuge, die einfach nur durchfahren, ohne ein Ziel dort zu haben, möglichst raushalten wollen. Einkaufsverkehr, Publikumsverkehr zulassen wollen, dann aber geordnet in Richtung Parkhäuser und auch Lieferverkehr zulassen wollen. Also die haben von Anfang an gesagt, naja, wir dürfen nicht sagen, wir machen alles zu, sondern wir planen durchaus, dass auch Lieferfahrzeuge dort rein können. nicht mehr ganz so frei wie vorher, aber das ist dann halt so. Aber zumindest erkannt, dass das ein wichtiger Bestandteil ist. Und das passiert sonst eigentlich eher selten. Ich habe auch Städte gehabt, da gab es Stadtentwicklungsprojekte von kompletten Stadtteilen, wo Logistik überhaupt nicht stattfand, also wo Logistik überhaupt nicht bedacht war. Ja, und das sind so Sachen, also dazwischen gibt es eine ziemliche Streuung, ja, und in Frankfurt ist es ja auch noch nicht umgesetzt, aber ich finde allein schon mal die Tatsache, dass eine Stadt das von vornherein selbst auf dem Zettel hat, ohne dass da jetzt ständig die Cap-Unternehmen angeklopft haben, finde ich schon einen großen Fortschritt. Das vielleicht als Klammer zurück zu meinen 20 Jahren, die ich das Thema jetzt betreue, es ist immerhin mal ein Fortschritt.
Genau, die wollen wir noch nicht zumachen, die Klammer. Ich habe noch eine weitere Frage. Wir waren jetzt sehr bei den Lösungen, das finde ich super spannend. Jetzt vielleicht so die Sicht auf die Rolle in den 20 Jahren. Also ich könnte mir vorstellen, als du damit angefangen hast, warst du eher so vielleicht der Sonderling, ja, der Baumumarmer.
Dann ich war der grüne Gerd im Unternehmen.
Der grüne Gerd, aber das ist schön. Dann irgendwann ja, vor allen Dingen als dann Kunden anfingen danach zu fragen, wo dann Interesse von Städten oder Anforderungen von Städten kam, irgendwie so der Star oder zumindest eine ganz andere Wahrnehmung. Und heute, was sind Nachhaltigkeitsmenschen heute? Sind wir eher so die Deppen und Bremssteine? Oder was? So wie ist deine Wahrnehmung dieser Evolution der Wahrnehmung von Nachhaltigkeit?
Ich denke persönlich zuallererst ist es auch so ein bisschen vom jeweiligen Land oder der Business Unit oder dem Kontext geprägt, in dem man tätig ist. Also die Sicht auf Nachhaltigkeit ist ja von Land zu Land so ein bisschen verschieden. Und ich kenne es ein bisschen aus Sicht der Gruppe, weil ich da natürlich auch einen ziemlich engen Kontakt zu Paris, zu unseren Chefs, zu unserer Muttergesellschaft hatte in den Jahren. Aber ich kann natürlich erstmal in erster Linie für Deutschland sprechen. Und für Deutschland ist die Nachhaltigkeit natürlich immer so ein unbequemes Must-Have, ne? Also auch im Unternehmen. Also wir sind halt die eben ankommen und die zu so einem Niederlassungsleiter jetzt kommen, weil mein Thema jetzt in den letzten zwei Jahren war sehr stark auch das Thema E-Mobilität und Ladeinfrastruktur. Und ich gehe jetzt zu so einem Niederlassungsleiter und sage, hey, ich baue dir jetzt hier 5 Ladesäulen, aber du musst dann auch du musst dann bitte auch zeitnah ein paar Cap-E-Fahrzeuge auf die Straße bringen. Und dann sagt er, auch das noch, ja, in meinem Tagesgeschäft. Dann geht man zu GF und sagt, naja, da sind so die und die Themen und wir hatten jetzt gerade einen Tender mit einem großen Kunden, der möchte das und das, wir müssen jetzt dies und das tun. Dann sagen, ja, auch das noch. Also es ist immer so dieses, naja, man gehört nicht zum Tagesgeschäft. Auf der einen Seite ist das gut, aber auf der anderen Seite ist es natürlich dann so ein Faktor, den, egal welchen Fachbereich man nimmt, jemand dann noch nebenher bedienen muss. Und das ist sicherlich schwierig. Aber die Wertigkeit im Unternehmen ist so, wie du es ein bisschen beschrieben hast. Am Anfang war ich so die One-Man-Show, der grüne Gerd, der so ISO 14001 gemacht hat und ein paar Öko-Themen betreut hat. Und ja, mach das mal. Dann wurden wir irgendwann im Bereich mit 2 Personen, dann waren wir 3 Personen. Und dann gab es sogar eine Zeit lang mal noch so 2 Bereiche Nachhaltigkeit, einen operativen und einen eher so mit den soften Themen, also operativ alles, was man anfassen kann, Ladesäulen, E-Autos. Und die soften Themen waren dann auch, wir haben eine Green Community im Unternehmen, wir machen irgendwelche Müllsammelaktionen, also die Themen drumherum, um es nicht nur rein auf das Thema CO2 und Emissionen zu fokussieren, sondern es gibt ja immer mehrere Dimensionen der Nachhaltigkeit. Und jetzt ist es, und auch zwischendrin war es schon so, dass der Bereich auch quasi fast immer mit dem Boot ist bei jeder Kundenausschreibung, weil auch Kunden da natürlich mitgewachsen sind, von einem reinen Hygienefaktor hin zu, naja, wir würden euch vielleicht einen etwas besseren Paketpreis geben, wenn ihr dann aber meine Pakete von A bis Z emissionsfrei transportiert. Ja? Weil in dem Wissen, dass das alles nicht umsonst ist und dass das Geld kostet, aber Erwartung und Belohnung sozusagen. Und das hat natürlich dann jetzt eine andere Wertigkeit als vorher, wo es ja abgefragt wurde, aber dann irgendwie, naja, wenn nicht, dann Hauptsache Preis und Qualität passen. Und jetzt ist Nachhaltigkeit wirklich ein wichtiges Entscheidungskriterium, gerade bei den global agierenden Kunden, die sagen, ich möchte das. Ihr seid Dienstleister, ich erwarte das von euch. Und so ist eben auch die Bedeutung des Bereiches Nachhaltigkeit über die Zeit schon gewachsen. Nicht nur personell, wie gesagt, jetzt aktuell 3 Leute, sondern eben auch tatsächlich die Themen, bei denen wir auch eigentlich fast immer zwingend mit einbezogen werden. Und das ist schon gut. Dann sind wir dann manchmal eben nicht die Unbequemen, sondern vielleicht auch die Dinge ermöglichen.
Bevor wir jetzt rüberschwenken auf das große Thema, was macht ihr denn eigentlich? Nicht nur, wie hast du die letzten 20 Jahre erlebt, sondern was sind Projekte, Schwierigkeiten, Chancen und so weiter in deinem konkreten Kontext? Glaube ich, müssen wir dich einmal bitten, nochmal genau zu erklären, was DPD genau macht. Du hast jetzt von, also wir wissen, ihr seid ein Cap-Dienstleister. Ich weiß auch, was quasi dir zugeordnet ist direkt und was vielleicht gar nicht konkret DPD ist, auch wenn es draufsteht. Also wer sind eure Kunden und wie seid ihr strukturiert? Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, um nachher zu verstehen, wo du eigentlich Hebel hast und wo nicht.
Also DPD als Unternehmen, erstmal den großen Rahmen, gehört ja zur französischen La Poste und da zu der Pakettochter der Geopost. Und die Geopost hat auch, sagen wir mal, die Hand bei all diesen Themen oder die stärkste Hand bei all diesen Themen. Also die Policy betrifft immer das ganze Unternehmen, also die ganze Group, und wird dann eben mit den Aspekten, die in die jeweilige Business Unit, in das jeweilige Geschäft passen, auch in das jeweilige Land passen, dann eben durch die einzelnen Business Units umgesetzt. Und die Business Unit ist im Grunde fast immer ein Land, also Benelux fasst man immer so ein bisschen zusammen, aber Business Unit Deutschland ist eben DPD in Deutschland. Und ja, wir sind einer der großen Akteure im deutschen Markt im Bereich, als DPD im Bereich 2B und 2C tätig. Also wir kommen aus dem 2B-Bereich, das heißt, wir waren klassischerweise Teil von Wertschöpfungsketten, Vorlieferer, Zulieferer zu irgendwelchen produzierenden Betrieben. Großer Kunde von uns aus dem Schraubenbereich. Und dann kann man sich vorstellen, wo überall Schrauben verbraucht werden oder gebraucht werden. Solche Dinge, da kommt der DPD her seit mittlerweile 50 Jahren, fast 50 Jahren. Wir haben dieses Jahr 50-Jähriges. Und ist dann in den letzten ja, so 10, 12 Jahren auch in den Bereich 2C reingewachsen, was natürlich am Anfang so ein Mitnahmethema war. Aber dann merkt man relativ schnell, dass es ganz andere Anforderungen, ganz andere Herausforderungen sind, auch ganz andere Dynamiken sind. Wir haben sehr viele Versender, also wir haben so, ich glaube, 60.000, 80.000 Kunden, irgendwas in dem Dreh. Wir haben liefern eben deutschlandweit natürlich, wie viele andere auch, haben in Deutschland so roundabout 80 Niederlassungen und betreiben, sind eben eingebunden in ein internationales Netzwerk, vorwiegend straßenbasiert. Also wir haben ein bisschen Luftfracht, aber der größere Teil spielt in Europa statt und in Europa vorwiegend straßenbasiert. Und für den deutschen Scope des Ganzen, natürlich eingebettet in die Gruppe, ist eben unser Nachhaltigkeitsbereich zuständig. Und DPD, haben in den letzten Jahren viel in Sachen Digitalisierung getan. Wir haben unsere DPD-App, wir hatten unser Live-Tracking, wo man gesagt bekommt, dein Paket kommt in XY-Stops und oder kommt um die Uhrzeit. Und weil wir eben gemerkt haben, dass entgegen den früheren Prozessen, wo wir halt wirklich rein im 2B-Bereich tätig waren, es gab einen festen Abholpunkt, es gab feste Warenannahmezeiten bei den meisten Kunden, bei denen wir waren, ist der 2C-Bereich natürlich viel dynamischer und ich brauche dann auch eine Vernetzung mit den Empfängern. Weil was man in der Cap-Branche gerne, was auch aus Stadtsicht immer gern vermischt wird, unsere Kunden sind ja nicht die Empfänger. Unsere Kunden als DPD sind die Versender. Das heißt, wenn es um solche Dinge geht, wie Zustellungen jetzt an die Paketstation oder an die Haustür oder an den Paketshop, das ist ein Thema, das muss uns eigentlich der Versender sagen, wo wir das Paket hinbringen sollen. Wenn der Empfänger es möchte, muss er es quasi bei der Bestellung dann auch so ordern und dann setzen wir es um. Wir können aber nicht dem Empfänger vorschreiben, was er tun soll, weil mit dem haben wir gar keine Geschäftsbeziehung. Aber mit dem haben wir über unsere App immerhin eine Kommunikationsbeziehung oder Verbindung, dass es eben Möglichkeiten gibt, da Wünsche zu äußern, zu sagen, stell ab, zu sagen, bring einen Paketshop und so weiter. Aber das sind alles Themen, die sich in den letzten Jahren entwickelt haben und entwickeln mussten, weil sich eben auch das Cap-Geschäft dahingehend natürlich massiv gewandelt hat mit Internet, Online-Bestellungen, Online-Shops in größerem Stil und so weiter. Und diese Phase haben wir halt auch oder diese Entwicklung haben wir auch durchlaufen.
Und wenn ich Timo jetzt ein Paket schicke mit DPD, was dieser Transportkette von Hamburg ins Ruhrgebiet ist, dein Scope 1 und was ist dein Scope 3?
Also Scope 1 aus unserer Sicht ist, wenn man es ganz, ganz genau nimmt, erschreckend wenig. Das sind nämlich eigentlich nur die Gebäude, in denen wir Energie verbrauchen und das sind die der ganze Overhead, also Firmenfahrzeuge etc., was wir haben. Scope 2 ist dann klassischerweise auch das Energiethema der Gebäude und der weitaus größte Brocken aus ganz fachlicher, sachlicher Sicht DPD ist natürlich Scope 3, weil wir arbeiten mit, ich glaube, aktuell sind es so um die 800 Systempartner auf der letzten Meile zusammen und wir arbeiten mit einer auch nicht unbeträchtlichen Anzahl Spediteuren für unser Netzwerk zusammen, die eben in unserem Auftrag dann die Pakete zwischen den Depots oder auf der ersten oder auf der letzten Meile transportieren. Und natürlich haben wir von Anfang an gesagt, wir machen uns jetzt nicht so schullehrerhaft das Leben einfach und betrachten nur Scope 1 und sind sofort grün, sondern natürlich muss man Scope 3 mit einbeziehen. Wenn das der Kern unserer Geschäftstätigkeit ist, dann kann man das nicht außen vor lassen. Jetzt mit CSRD muss man es ja ohnehin, aber das haben wir schon von Anfang an getan. Das heißt, wir wissen, dass der größte Teil der Nachhaltigkeit auf der Straße stattfindet. Also so roundabout 53% der Emissionen kommen aus dem Fernverkehr, so um die 40% kommen aus dem Nahverkehr. Der Rest ist dann Gebäude und Overhead. Und das sind die zwei großen Hebel, an denen wir auch ansetzen müssen, um Dinge zu verändern, um Dinge zu verbessern. Und wenn wir da ansetzen müssen, dann ist es natürlich im Umkehrschluss, da es Scope 3 ist, halt eher mit Rahmenbedingungen setzen, mit Leitplanken geben, mit auch ein Stück weit, ein sehr großes Stück weit Überzeugungsarbeit leisten verbunden, als jetzt mit einer puren Planung und Umsetzung. Weil es sind nicht unsere Fahrzeuge, es sind nicht unsere Fahrer, es sind Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die wir sozusagen von unserer Vision, von unserem Plan, von unseren Zielen überzeugen müssen. Also Zuständigkeit tatsächlich eigentlich für die 100% der Emissionen, aber eben verteilt auf diese drei großen Blöcke. Und die drei großen Blöcke bespielen wir auch, aber der weitaus größere Hebel ist natürlich der Verkehr.
Dann springen wir doch direkt mal rein in die, ich sage jetzt einfach mal Nachhaltigkeitsstrategie von DPD und auch dort ein bisschen evolutionär betrachtet. Ne? Also wenn du das mal die letzten 20 Jahre zurückverfolgst, wie haben sich da Ziele mittlerweile verändert, angepasst, um dann, und das ist dann die größere Frage, dann, die ich eigentlich stellen wollen würde, welche großen Ziele verfolgt ihr denn gerade?
Also vor allem hat sich der Name angepasst. Also als wir 2006 mal gestartet haben, haben wir es Deutschland intern Living Future genannt. Das ist dann relativ schnell wieder ausgestorben und seit mehreren Jahren ist das der Name des gruppenweiten Nachhaltigkeitsprogramms Driving Change, weil Nachhaltigkeit eben auch maßgeblich mit Change verbunden ist, aber eben auch einen Change bewirken kann. Unsere Ziele sind eigentlich relativ klar. Seit jetzt knapp 2 Jahren sind wir SBTi-approved. Das heißt, wir haben das Net-Zero-Ziel, das ja bestimmten Logiken, bestimmten Metriken folgt, für unsere Gruppe bis 2040 erklärt. Das ist sehr ambitioniert. Das war auch noch vor Covid und der Beule nach oben, der Beule nach unten, die das mit sich brachte. Umfasst alle Bereiche und Prozesse. Wir bespielen nicht nur das CO2-Thema, sondern den klassischen Dreiklang Planet, People, Communities. Also wir sind natürlich Teil der Umgebung, in der wir agieren, ob es das Land ist, ob es die Kommune ist. Wir wollen der Employer of Choice sein und bleiben. Also teilweise sind wir es schon. Und wir müssen natürlich massiv an unserer Emissionsreduktion arbeiten. Eine neue Qualität war tatsächlich mit diesem SBTi-Ziel der Switch von einem paketbasierten CO2-Ausstoß hin zum absoluten. Weil als wirtschaftlich denkendes Unternehmen möchten wir natürlich über die Zeit auch wachsen. Das heißt, ich muss sozusagen noch umso mehr einsparen, wenn das CO2 nach unten gehen soll. Und das war natürlich schon mal ein großer Switch. Der erste Schritt war gut, das am Paket festzumachen, um einfach zu sagen, naja, wir versuchen erstmal energieeffizienter zu sein. Aber ohne, dass wir jetzt sagen, ja, wo landen wir denn insgesamt bei den Emissionen? Lass die Dinge erstmal besser machen, die wir tun. Aber mit dem Switch hin zu den absoluten Zielen, eben gemäß der SBTi, ist natürlich dann auch, dann muss man es auch ganz anders tun, also nicht nur effizienter. Und das ist natürlich eine große Aufgabe. Wir wollen bis 2030 den größten Teil unseres Nahverkehrs emissionsfrei haben. Fernverkehr wird noch ein bisschen länger brauchen, weil es einfach eine ganz andere Herausforderung hat. Ja, und auf dem Pfad sind wir unterwegs, was auf der letzten Meile natürlich maßgeblich mit Elektrifizierung der Flotte verbunden ist. Also ich habe es eben schon gesagt, Lastenräder sind Teil der Lösung, haben wir auch nach wie vor ein paar im Einsatz, aber das ist nicht die beliebig skalierbare Lösung, sondern wir müssen elektrifizieren und da sind wir auf einem zukunftssicheren Weg.
Genau, ich wollte gerade fragen, 2030, da sind noch dreimal schlafen.
Wie ja, das ist, also wir müssen die Ziele für 2030, glaube ich, noch mal ein bisschen nachkorrigieren. Das hat ein paar Gründe auch in der Entwicklung des Unternehmens in Deutschland gehabt. Wir gehören erst seit wenigen Jahren komplett zum Unternehmen, was natürlich auch nochmal eine andere Dynamik jetzt mit sich bringt als Position in der Gruppe. Aber in Deutschland gab es einfach, also nicht nur Covid, sondern auch im Zuge von Covid und danach ein paar Entscheidungen, die erst getroffen wurden, dann wieder zurückgenommen wurden. Das hat immer so eine Wellenentwicklung ergeben bei der Entwicklung der E-Fahrzeuge. Wir haben aber gerade im letzten Jahr gemerkt, dass wir wir sind immer noch im einstelligen Bereich unterwegs, was den prozentualen Anteil der E-Fahrzeuge an unserer Flotte letzte Meile betrifft. Aber wir haben uns zum Beispiel im letzten Jahr verdoppelt. Und auch wenn es jetzt auf niedrigem Niveau verdoppelt ist, ist es ja trotzdem, zeigt es ja, dass das ganze Thema jetzt an Fahrt aufnimmt. Und ich bin im Unternehmen im Moment für die Betreuung für die Backend-Betreuung der Ladeinfrastruktur zuständig. Und ich sehe halt auch, in welchem Tempo im Moment Zugänge zu unserer eigenen Ladeinfrastruktur, die wir gebaut haben, rausgegeben werden. Das heißt, da kommen Systempartner quasi jeden Tag, kommt ein Systempartner mit dem E-Fahrzeug um die Ecke und sagt, Mensch, ich habe jetzt mal neu bestellt, ich habe jetzt elektrisch genommen. Und das ist was, was sich aktuell beschleunigt, finde ich auch gut, finde ich auch wichtig. Ob wir es 2030 dann auf Punkt treffen, ich hoffe ja. Ich halte es noch für machbar. Wenn es ein bisschen länger dauert, dann haben wir diese Ziele verfehlt, aber bis dahin trotzdem einen sehr großen Fortschritt oder auch einen sehr großen Progress gemacht.
Gib uns doch mal einen Einblick in, weil wir reden jetzt gerade auch über Antrieb, Flotte, wie auch immer. Gib uns doch mal einen Einblick darüber, wie du auch die letzten Jahre wahrgenommen hast hinsichtlich der Antriebstechnik. Jetzt gar nicht eine dogmatische Diskussion, möchte ich gar nicht starten. Ich möchte jetzt einfach nur wissen, was sind deine Beobachtungen in dem Bereich? Wie sieht es an der batterieelektrischen Antriebstechnik halt aus? Stichwort dann im Gegensatz oder als Zusatz dazu eben Wasserstoff. Wie sieht es da an der Stelle aus auf der letzten Meile und ja, wie sind eure Überlegungen dazu?
Also bei all diesen Themen muss man, also vorhin schon diesen Dreiklang geschildert, Gebäude, Nahverkehr, Fernverkehr, muss man auch separat betrachten. Also vielleicht ganz kurzer Exkurs, also Gebäude ist natürlich sehr einfach zu sagen, ich beziehe Ökostrom, das tun wir seit Jahren. Wir haben leider noch keine Lösung für die Heizung gefunden, wir haben immer noch erdgasbasierte Heizungen, gerade in so großen Logistikhallen. Wir haben aber ganz klar einen Katalog, was größere Retrofit-Aktionen, was neue Gebäude, Neubauten, Neuanmietungen betrifft. Also da gibt es mittlerweile wirklich einen kompletten Nachhaltigkeitskatalog, den man abhandelt und vorher auch wirklich durcharbeiten muss und sagen muss, ist es da umsetzbar, setzen wir es nicht um. Das ist aber auch der kleinere Hebel. Im Nahverkehr zum Thema Antriebe haben wir schon relativ früh, es gab in Deutschland diese Schaufensterregionen, ich glaube, es war irgendwie so 2012, 2013, da haben wir schon mitgemischt und haben die ersten E-Transporter ausprobiert. Ja, damals musste man nehmen, was auf dem Markt ist. Und aus Sicht der großen OEMs, und das ist auch so ein bisschen eine Spezialität, die wir auch im Konzern sehen, also Deutschland, so Teile von Benelux und so ein bisschen auch Polen, sind die Länder, wo wirklich die größten Sprinter, also hoch, lang mit irgendwie Stehhöhe und größte, was es gibt, im Einsatz sind. Hm. In vielen anderen Ländern sind tendenziell kleinere Fahrzeuge im Einsatz. Und das ist auch für so einen Autohersteller der größere Markt. Ja, also die großen Sprinter sind gar nicht der große Markt, sondern ich glaube global gesehen läuft so Vito und die kleinere Klasse werden viel mehr Fahrzeuge produziert. Deshalb waren es auch die ersten elektrischen Fahrzeuge, die es gab. Wir haben uns dann damals rangetastet und haben gesagt, lass doch mal probieren. Was natürlich für so einen Start in die Elektromobilität im gewerblichen Bereich vielleicht auch nicht gut war, weil dann hat der Fahrer oder der Systempartner gleich zwei Punkte, nämlich das eine, Reichweite und das andere und außerdem viel zu klein. Und das waren dann auch tatsächlich das Fazit der ersten Erfahrungen. Also Reichweite auch sehr stark schwankend, also mal irgendwie 80 Kilometer und dann auch wieder nur 50 im Winter. Und mehr war es tatsächlich am Anfang auch nicht. Und das waren Sachen, um zu merken, okay, noch ist es nicht reif, noch gibt es auch nicht die passenden Fahrzeuge. Aber man hat schon mal so ein bisschen Vorgeschmack gekriegt, womit man sich als Unternehmen denn eigentlich beschäftigen muss, wenn man das dann später ausrollen möchte. Und was vielleicht auch die größten Painpoints sind und was man als Unternehmen dann auch tun kann, um die zu nehmen, also um da wirklich eine Anschubhilfe zu geben. Und das haben wir dann in den Jahren dazwischen getan und wir haben dann seit 2020 ungefähr angefangen. Erste Ladeinfrastruktur stand schon 2018, aber die waren auch so offline und in einem Depot. Wir haben seit 2020 angefangen, dann in großem Stil zumindest mal eigene Ladesäulen zu bauen in den Depots, um zu sagen, nee, du hast das Thema Reichweite, müssen die OEMs lösen, aber das Thema Laden können wir schon mal ein Stück weit unterstützen. Mhm. Wir hatten viele Gespräche mit großen Autoherstellern, die damals auch versucht haben, mit uns gemeinsam zu ermitteln, was ist denn die Anforderung an ein elektrisches Zustellfahrzeug? Wie müssen wir die denn bauen, damit ihr die einsetzen könnt? Aber wir haben da auch relativ schnell gemerkt, dass das beim E-Auto schwieriger ist als beim konventionellen Verbrenner, weil das Ladeverhalten, die Ladepausen, damit einhergehend auch die Frage, wie schnell muss das Auto denn laden können und wo kannst du das dann später tun? Das ist ja dann unsere Aufgabe. Aber das ist auch sehr verschieden und es ist selbst innerhalb der CAP-Unternehmen schon sehr verschieden. Und da war es natürlich für die Hersteller schwierig zu sagen, nicht so eine One-Fits-All-Lösung zu finden. Und das ist, glaube ich, auch nicht wirklich möglich. Es gab ein sehr großes Projekt, Zukunft.de, das damals versucht hat, über mehrere Akteure der Branche eine nennenswerte Flotte E-Fahrzeuge auf die Straße zu bringen. Also klassisches Förderprojekt über 3 Jahre. Ich glaube, wir haben es nochmal verlängert, auch aufgrund von Corona. Und da waren 2 Hersteller konkret beteiligt. Die beiden großen Transporterhersteller in Deutschland und haben dann eben auch versucht, daraus abzuleiten, welche Fahrzeuge braucht es denn? So, wie viel Einfluss das jetzt hatte auf die weitere Entwicklung, kann ich natürlich nicht sagen, aber was entstanden ist, und das ist ja auch gut, ist ja jetzt ein gewisser Baukasten an E-Transportern. Ja, ich kann ja verschiedene Batteriegrößen ordern, ich kann wie immer verschiedene Transportergrößen ordern und daraus ergeben sich dann, und ich kann auch verschiedene Ladeleistungen ordern. Ob man die jetzt unbedingt per Aufpreis machen muss, ist nochmal eine andere Frage, aber bei Mercedes zum Beispiel ist es ja so, leider. Und dieser Baukasten ist, glaube ich, auch das, was aus dieser längeren, mehrjährigen Betrachtung, Entwicklung, Trial-and-Error-Phase auch wichtigerweise entstanden ist, weil du wirst nicht den einen finden, der passt. Parallel, was auch entstanden ist, was man bis auf einen Punkt auch sehr gut gemacht hat, hat auch die Gesetzgebung mitgezogen. Also mit dieser Führerscheinausnahme bis 4,2 Tonnen und so weiter. Das geht ja auch in die richtige Richtung, zu sagen, okay, wir haben erkannt, das ist eine andere Technologie. Mhm. Die hat andere Herausforderungen und bietet andere Probleme oder auch andere Lösungen. Da muss ich als auch von der Gesetzseite drauf reagieren oder von der Regulierungsseite her. Man hat es leider vergessen, was die Güterkraftverkehrslizenz betrifft, aber vielleicht schaffen wir das ja auch noch. Aber bis dahin ergab sich da schon ein stimmiges Bild und das ist eine sehr gute Entwicklung. Und wir haben im Unternehmen, also ich persönlich und mein Chef auch, im vergangenen Jahr auch wirklich Gespräche mit Systempartnern geführt, um die zu fragen, wo steht ihr denn bei dem ganzen Thema und habt ihr euch schon mal damit beschäftigt? Habt ihr Erfahrungen? Fahrt ihr vielleicht schon irgendwo elektrisch? Es gibt ja auch Unternehmen, die für mehrere Akteure der Branche arbeiten, da mit 5 Fahrzeugen, da mit 5 Fahrzeugen. Und da kam von sehr vielen, also von ein paar kam zurück, es war so ein Bevölkerungsquerschnitt, ne? Von ein paar kam zurück, nee, will ich nicht, brauche ich auch nicht. Wiederum andere sagen, ja, mache ich schon, da und da. Hm. Und wiederum andere haben dann wiederum neue Probleme aufgebracht, die das mit sich bringt. Und sei es die Finanzierung, sei es tatsächlich die Nutzung der Fahrzeuge außerhalb des DPD-Universums, ja, weil es ist ja ein Unternehmer, der kann theoretisch mit den Fahrzeugen ja noch andere Dinge tun. Und außerhalb der DPD-Arbeitszeiten. Und also das sind so Themen, die jetzt noch on top kommen, aber die Diskussion rund ums Fahrzeug selber, die war erstaunlich gering. Also auch da scheint das Thema Elektro angekommen zu sein als eine Lösung mit bestimmten Herausforderungen. Und das ist durchaus eine Entwicklung, die ich sehe. Also von den ersten, zu klein, zu kurz, ich habe nur Angst, dass ich wieder nach Hause komme, bis hin zu, nee, das ist eigentlich alles kein Thema. Jetzt kommt eigentlich eher die Frage, ja, aber wo kann ich laden? Ja, kann ich bei euch laden? Dann habe ich es geordnet. Oder muss ich mich damit beschäftigen, wo gibt es draußen irgendwie Ladesäulen? Aber das ist schon ein ganz anderer Reifegrad. Also zumindest auf der letzten Meile.
Jetzt gibt es noch ganz viele andere Themen, über die wir sprechen können. Wir versuchen, den Podcast nicht 3 Stunden lang werden zu lassen. Deswegen lass uns einen Sprung vielleicht in den letzten Meter oder die letzten 2 Meter der letzten Meile machen. Also weg von dem Fahrzeug. Was für Zustelllösungen jenseits der klassischen Haustürzustellung, wo man dann vielleicht nicht da ist? Also Paketshop oder irgendein Lockersystem. Da habt ihr ja auch eine ganze Menge ausprobiert. Was funktioniert aus deiner Sicht, wenn es jetzt um Nachhaltigkeit und quasi Vermeidung von erneuten Zustellversuchen und so weiter geht, was funktioniert da besonders gut, was nicht, was würdest du dir wünschen?
Ui, also was
große Frage.
Was Teil der, ja, also ich hab's ja, wir hatten es ja vorhin schon angesprochen, kurz, also was Teil der Lösung ist, ist natürlich das Lastenrad-Kleinfahrzeugthema. Ich würde aber eher weg von dem reinen Lastenrad hin zu einem kleinen Fahrzeug gehen wollen, weil ich meine, es gibt ja ein prominentes Beispiel mit den kleinen Lieferbussis, die für einen Lebensmittellieferdienst draußen rumfahren, die ja eine ganz andere Fahrzeugkategorie, ich sag jetzt mal, ins deutsche Straßenland gebracht haben und die das ja offenbar mit einer wirtschaftlichen Sinnhaftigkeit tun können, sonst könnten sie es nicht tun. Und ich glaube, da sind noch Möglichkeiten, nur sind diese Fahrzeuge so ein bisschen nicht Baum, nicht Borke. Ne? Also die müssen sich leider wie ein Fahrzeug bewegen, sind aber eigentlich so groß wie ein großes Lastenrad, dürfen aber keine Radwege benutzen. Und ich glaube, da würde ich mir wünschen, dass wir, das kommt ein bisschen zurück zu der Städtediskussion, dass wir da gemeinsam Verkehrskonzepte, vielleicht auch Straßenführungen findet, um solche Lösungen mehr zu ermöglichen. Weil ich glaube, das kann schon Bestandteil einer intelligenten Innenstadtzustellung sein. Mhm. Auf der letzten Meile geht es in der Regel um Streckenvermeidung, natürlich um Emissionsvermeidung, aber da ist elektrisch aus meiner Sicht gesetzt, das ist eigentlich ein No-Brainer in der Branche, dass es in der Innenstadt im Prinzip das elektrische Lieferfahrzeug sein wird, abhängig von der Größe, wie gesagt. Wenn man Strecken vermeiden will, kommen natürlich auch Paketkästen, Paketshops ins Spiel. Da muss man natürlich aufpassen, dass man es für die aus Sicht der Stadt nicht unbedingt schlimmer macht. Also wenn ich eine riesen Paketfachstation irgendwo an den Stadtrand lege und jeder mit dem Auto hinfährt, dann habe ich natürlich nichts gewonnen. Wenn ich das aber in Bewegungsströme, und da ist tatsächlich eine Vernetzung zwischen Logistik und Mobilität. Wenn ich das in Bewegungsströme der schlussendlichen Kunden oder der Empfänger mit einbaue, dann kann das durchaus einen großen Beitrag leisten, weil dann muss ich eben nicht in jede Querstraße fahren. Ich kann vielleicht gebündelt dort anliefern. Ich kann mit einem Fahrzeug viel mehr Pakete anliefern, eben weil ich pro Stopp dann so eine Kiste mit 50 Paketen bestücke. Und das ist was, was sehr gut funktioniert. Also Paketshops ja schon seit Jahren und jetzt vor kurzem ja die Kooperation zwischen DPD und GLS zum Thema Paketkästen. Das dann mal ein bisschen größer zu skalieren und nicht nur den gelben und dunkelblauen Kästen zu überlassen. Das ist durchaus Teil der Lösung. Das in den letzten Jahren sehr oft ausprobierte Thema Mikrodepot, kleinere Umschlagspunkte in Innenstädten, ist auch Teil der Lösung, krankt nur an dem Hauptproblem, dass man im Grunde die Flächen als Stadt nicht hat. Und die auf dem freien Markt, also im Immobilienmarkt, sehr schnell nicht mehr bezahlbar sind. Zumindest nicht in den Dimensionen, wie Logistik es bräuchte. Und es kommt noch ein Aspekt obendrauf. Das haben wir gemerkt, als wir mal versucht haben, so unser Concept-Store-Thema, was wir in Berlin ja mal eine Zeit lang hatten, ein bisschen weiter zu skalieren und in anderen Städten umzusetzen. Logistik ist auch nicht willkommen. Also wenn ich irgendwo in die Innenstadt gehe und sage, ich suche jetzt eine Fläche für ein Mikrodepot, wo dann Fahrzeuge an- und abfahren, dann will das kaum einer haben. Kann man aus meiner Sicht auch lösen, indem man zum Beispiel bei Stadtentwicklung, Stadtplanung das Ganze vielleicht irgendwie unter die Erde verlegt. Ja, weil für uns muss es nicht schön sein. Wir brauchen keine schöne Aussicht aus unseren Logistikflächen, sondern wir brauchen eine logistisch nutzbare, gut angebundene, ausreichend große Fläche. Wo die liegt, wenn die gut erreichbar ist, ist eigentlich egal. Das heißt, genau die Flächen, die sonst unbeliebt sind, wären für Logistik super. Aber die gibt es eben, da hat in den seltensten Fällen die Stadt ein Mitspracherecht oder die Hand drauf. Und also sowas kann funktionieren. Und das alles zusammen plus Ladezonen am Bedarf oder am tatsächlichen Aufkommen orientiert. Das ist aus meiner Sicht so der Blick in die Zukunft, wenn man jetzt die Stadt nimmt. Warum immer Stadt? Weil es auf dem Land einfach deutlich weniger Herausforderungen und Probleme gibt. Ja, da ist der Verkehrsdruck ein ganz anderer, da ist die Flächenverfügbarkeit eine ganz andere. Und da habe ich auch nicht diese Taktung, die ich in der Innenstadt in der Zustellung habe. Aber ich glaube, eine Kombination aus dem muss es und sollte es werden.
So, kommen wir zum Ende und kommen wir nochmal zurück auf deine Erfahrung. Es gibt ja immer noch in 2026, nachdem du das Thema schon 20 Jahre beackert hast, in anderen Logistikunternehmen, die vielleicht auch ein bisschen kleiner sind, Leute, die neu reinkommen und mit dem Thema starten, auch als Erste in dem Unternehmen. Du als mit 20 Jahre grüner Gerd-Label, was würdest du diesen Leuten empfehlen? Wie sollen sie das angehen? Was sind Fettnäpfchen, die man auslassen kann? So die, weiß ich nicht, deine Top 3 grüner Gerd-Tipps für Newbies in dem Bereich.
Was wäre das? Top 3. Also Top 1 ist tatsächlich Geduld und ein gewisses dickes Fell, weil man wird mit dem Thema nicht immer willkommen sein und man wird auch anecken, man wird auch mehrfach nachhaken müssen. Top 2 ist tatsächlich versuchen von Anfang an nicht Nachhaltigkeit als so eine Art Zwang oder Verzicht oder sowas zu vermitteln, sondern als eine Möglichkeit, Dinge anders zu machen und besser zu machen. Und das bringt zu Top 3. Viel leichter wird es im Unternehmen, wenn man mit den Maßnahmen anfängt, die auch einen positiven wirtschaftlichen Effekt haben. Und wenn ich zum Beispiel jetzt gerade sehe, aktuell, gerade brandaktuell, die Entwicklung der Dieselpreise, diese Schwankung hat der Strompreis nicht. Ja? Und der Strompreis ist quasi noch unverändert und ist im Moment, macht im Moment elektrisch fahren günstiger, deutlich günstiger als jetzt mal mindestens mit dem Diesel fahren. Benzin habe ich es nicht ausgerechnet, aber in unserer Branche ist ja eigentlich eher der Diesel das Maß. Und ich glaube, wenn man die Themen durchbringt, die auch einen positiven wirtschaftlichen Effekt haben, und sei der auch mittelfristig, dass ich eben bestimmte Kunden gewinne, oder langfristig, dass ich eine ganz andere Branche beackern kann, die auf dieses Thema großen Wert legt, wo ich nur über diesen Hebel Nachhaltigkeit reinkomme, dann habe ich auch Spielraum für die Themen, die dann noch on top kommen, die vielleicht nicht direkt den Effekt haben, die dann aber trotzdem auch dazugehören. Und da muss man hartnäckig bleiben, dranbleiben. Und aber ja, also also die Quick Wins und Low Hanging Fruits, das hat immer so einen negativen Beitouch, aber im Grunde ist es das. Also die Themen angehen, die auch einen echten Effekt, einen echten Hebel haben, und dann kann man so ein paar andere Herzensthemen nebenbei auch noch mit durchziehen.
Sehr gut. 20 Jahre Erfahrung destilliert in 3 actionable Tipps. So mögen wir Abschlüsse. Ganz vielen Dank, Gerd, für die spannenden Insights, für das Malen der Karte der Herausforderung und ehrliches Teilen, wie schwierig das ist und wo es schon ganz gut geht. Danke dir.
Vielen Dank für die Einladung.
Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen mit freundlicher Unterstützung der Kühne Logistics University. Neue Folgen erscheinen jeden zweiten Dienstag. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet oder den Podcast gar in eurer Lieblings-App abonniert. Fragen und Anregungen nehmen wir gerne entgegen, und zwar unter podcast@dgig.show. Danke fürs Einschalten und bis bald.